Liebe Zuhörer, Sie hören den Mitternachtsruf, die tägliche Predigtsendung unseres Missionswerkes auf Radio Neue Hoffnung. Gleich spricht Marcel Malgo in seinem Mehrteiler über die Geborgenheit, die wir bei Gott haben dürfen, in einem ersten Teil zu Ihnen zum Thema Zuflucht ist bei dem alten Gott. Doch zuerst hören Sie noch die Schriftlesung aus 5. Mose Kapitel 33, die Verse 25 bis 29, gelesen von Hanno Herzler. Weiter hören wir noch das Lied Du bist mein Zufluchtsort. Danach wünschen wir Ihnen beim Hören dieser Botschaft des Herrn reichen Segen, Ihr Missionswerk Mitternachtshof.
Niemand ist gleich dem Gott Jeschuruns, der zu deiner Hilfe am Himmel einherfährt und auf den Wolken in seiner Majestät. Eine Zuflucht ist dir der Gott der Urzeit, und unter dir sind ewige Arme. Er hat den Feind vor dir hergejagt und zu dir gesagt, vertilge. Und so kann Israel sicher wohnen, abgesondert der Quell Jakobs, in einem Land voll Korn und Most, und sein Himmel träufelt Tau. Wohl dir, Israel, wer ist dir gleich, du Volk, das durch den Herrn gerettet ist? Er ist dein hilfreicher Schild und dein siegreiches Schwert. Deine Feinde werden dir Ergebung heucheln, du aber sollst über ihre Höhen hinwegschreiten.
Stock in der Kraft. Das Thema heute Vormittag, es wurde schon erwähnt, Zuflucht ist bei dem alten Gott. Ich habe dieses Thema entlehnt aus einem Bibelvers. Und ich denke, viele kennen den Bibelvers, 5. Mose 33, 27, wo unter anderem dieser prägnante Satz steht. 5. Mose 33, 27, Zuflucht ist bei dem alten Gott und unter den ewigen Armen. Deshalb werde ich nächsten Sonntag sprechen über unter den ewigen Armen. Ja? Dann heißt das Thema unter den ewigen Armen. Also, das ist unser Thema, Zuflucht ist bei dem alten Gott, entlehnt aus diesem Text, 5. Mose 33, 27. Es gibt Übersetzungen, die sprechen hier nicht über den alten Gott, sondern über den Gott der Urzeit. Es handelt sich also um den Gott, der schon immer da gewesen ist. Bei ihm ist Zuflucht. Ganz kurz der Kontext, der Zusammenhang dieses Wortes. Es ist enthalten in einem Gebet des Mose. Das hat er gebetet, nachdem er im Namen Gottes den Segen über die einzelnen Stämme Israels ausgesprochen hatte. Das war kurz vor seinem Sterben. Bis 5. Mose 33, 25 können Sie sehen, wenn Sie die Bibel geöffnet haben, ist über diese Segenssprüche die Rede. Die einzelnen Stämme bekommen ihren Segen. Asser war der Letzte. Und dann ab Vers 26, wo über den Gott Jeschuruns, den Gott Israels gesprochen wird, finden wir dieses Gebet. Ich lese das Gebet kurz vor. Ja? Übrigens, das sind die letzten Worte Moses. Danach hat er nichts mehr gesprochen. Danach ging es dann für ihn heimwärts. Letzten Worte Moses, 5. Mose 33, 26 bis 29. Es ist kein Gott wie der Gott Jeschuruns, der im Himmel daherfährt, dir zu Hilfe und in seiner Hoheit auf den Wolken. Zuflucht ist bei dem alten Gott und unter den ewigen Armen. Er hat vor dir her deinen Feind vertrieben und geboten, vertilge. Israel wohnt sicher, der Brunnenquell Jakobs unbehelligt im Lande, da Korn und Wein ist, dessen Himmel von Tau trifft. Wohl dir, Israel, wer ist dir gleich? Du Volk, das sein Heil empfängt durch den Herrn, der deine Hilfe schilt und das Schwert deines Sieges ist. Deine Feinde werden dir huldigen. Und du wirst auf ihren Höhen einherschreiten. Bis soweit dieses Gebet, dieser Lobpreis, diese letzten Worte Moses. Wir machen es jetzt folgendermaßen. Heute rede ich jetzt ganz bewusst über ganz bestimmte Schwierigkeiten in diesem Text. Zuflucht ist bei dem alten Gott. Das heißt, wir denken über die Frage nach, warum so mancher Christ es trotz der Tatsache, dass es solche Verheißungen gibt, Zuflucht ist bei dem alten Gott. Weshalb mancher Christ es trotzdem so schwer hat. Weshalb wir uns so schwer tun, ihm zu vertrauen. Kindlich. Ja? Was ist der Grund? Es gibt verschiedene Gründe. Ich möchte heute einen ganz bestimmt erwähnen. Und damit wir hier eine klare Antwort bekommen, beschäftigen wir uns mit Habakuk. Kennen Sie Habakuk? Das ist auch einer der kleinen Propheten. Und nächsten Sonntag dann mit Gottes Hilfe möchte ich zu Ihnen reden über das Thema unter den ewigen Armen. Dann geht es über diese Zuflucht als solche. Ja? Wir wollen darüber reden, ganz praktisch. Was ist das? Schutz zu haben unter den ewigen Armen, Zuflucht zu haben bei dem Gott der Urzeit. So, heute wenden wir uns jetzt Habakuk zu, um von ihm zu erfahren, welche Schwierigkeiten auftauchen können, es muss nicht, können, wenn wir uns anfangen, ganz konkret zu beschäftigen mit dieser Wahrheit. Zuflucht ist bei dem alten Gott. Ich vertraue diesem Gott. Ich will ihm wirklich von A bis Z mein Leben geben. Ich möchte an ihn glauben. Und hier kommen bei manchen Christen, auch heute, kommen manchmal Probleme. Habakuk hatte sie auch. Habakuk war der Prophet, der die große Predigt vom Dennoch des Glaubens verkündigen durfte. Viele von Ihnen wissen das, das ist fantastisch. Habakuk 3, Vers 17, das ist ein sehr bekanntes Wort. Ich lese hier die Mengebibel, da heißt es, wenn der Feigenbaum nicht zur Blüte kommt und die Reben keinen Ertrag geben, der Trieb des Ölbaums fehlschlägt, die Felder keine Nahrung liefern, das Kleinvieh aus den Hürden verschwunden ist und keine Rinder mehr in den Ställen stehen, so will ich dennoch frohlocken im Herrn, will jubeln im Gott meines Heils. Das ist eine der gewaltigsten Predigten im Alten Testament. Das Dennoch des Glaubens. Und das hat Habakuk uns verkündigt in fantastischen Worten, ja? Aber wissen Sie, was wir uns jetzt fragen? Hatte dieser Habakuk diese Einstellung immer? War sein Gott für ihn schon von Anfang an immer schon in diesem Sinne eine Zuflucht für ihn gewesen? Dass er sogar im Anblick von leeren Stellen und keine Früchte, keine Ernte und so weiter, dass er dennoch sagen konnte, ich frohlocke meinem Gott. War das bei ihm immer schon der Fall gewesen? Besaß er dieses Herrliche dennoch sein ganzes Leben? Oder gab es eine Zeit, wo es etwas anders aussah im Leben des Habakuk? Was denken Sie? Ja, das werden wir jetzt miteinander anschauen. Also, Sie haben noch diese herrliche Predigt jetzt, hä? Im Hinterkopf, das dennoch des Glaubens von Habakuk. Wissen Sie, dieses dennoch, dieses Wort, dieser Ausdruck, es ist ein fantastischer Ausdruck. Ein herrliches Wort. Aber es ist auch ein schwieriges Wort. Wobei die Schwierigkeiten durch uns selbst kommen. Es ist herrlich, dieses Wort dennoch, weil es Zuversicht weckt. Es kann wie ein helles Licht leuchten. Es bringt Befreiung, wenn Sie möchten. Dennoch vertraue ich meinem Herrn. Das bringt Befreiung, Erlösung. Es weckt Hoffnung. Es verspricht Hilfe. Deshalb ist es ein herrliches Wort. Aber es ist auch ein schwieriges Wort. Wissen Sie warum? Weil bei manchen Christen die Zukunft manchmal so wie abflaut. Die Zuversicht manchmal wie abflaut. Sie wird schwach. Das Licht, es ist manchmal so in der Ferne zu sehen. Man hat es nicht wirklich. Die Befreiung von den Sorgen des Alltages. Wir kennen den Ausdruck, aber sie ist nicht da. Die Erlösung, sie scheint manchmal so unwirklich. Die Hoffnung, die jeder Christ hat, manchmal ist sie wie verflogen. Die Hilfe, die wir erwarten, ist nicht zu sehen. Das heißt, wir sehen sie nicht. Warum? Ich sage es Ihnen gleich jetzt zu Beginn. Und da werden wir das miteinander Schritt für Schritt betrachten. Damit dieses Dennoch wirklich ein Dennoch ist, brauchen Sie einen Schlüssel. Und den Schlüssel hat Habakuk auch gefunden, das zeige ich Ihnen nachher. Brauchen Sie einen Schlüssel. Sie müssen dieses Dennoch aktivieren mit einem Schlüssel. Zuflucht ist bei dem alten Gott, das ist eine Tatsache, aber es braucht einen Schlüssel. Diese Zukunft in der Praxis ja, anzuwenden, ihr zu glauben, die Zuflucht als bare Münze zu nehmen, als Wahrheit, als Realität. Sie brauchen einen Schlüssel. Ja, was für einen Schlüssel? Über Schlüssel gesprochen, da gibt es ein ganz gutes Beispiel. Das habe ich hier schon mal gesagt, aber ich sage es noch einmal, vielleicht wissen es viele nicht mehr. Sie kennen doch diese gewaltige Verheißung von Psalm 50, Vers 15. Kennen wir alle, nicht wahr? Das Himmelstelefon. Oh, das ist ein Wort, das haben wir in der Jugendstunde, in der Sonntagsschule oft gelernt. Psalm 50, Vers 15. Rufe mich an in der Not, so will ich dich retten und du sollst mich preisen. Steht auf vielen Spruchkarten, ist ein Wort, was wir gerne weitergeben. Aber meine Brüder und Schwestern, hier gehört ein Schlüssel dazu. Den muss man anwenden und dann funktioniert das Himmelstelefon. Wo ist der Schlüssel? Vers 14. Lesen Sie mal Vers 14. Opfere Gott Dank. Und bezahle dem Höchsten deine Gelübde und rufe ihn an, ja, in der Not und ich will dich erretten. Sie müssen mal gut schauen, hier zwischen Vers 14 und 15 ist das Bindewort und. Das heißt, das gehört zusammen. Wir nehmen immer Vers 15, kleben wir auf Spruchkarten, predigen wir darüber. Das ist das Himmelstelefon, rufe ihn an. Und dann sagen Geschwister, ich rufe und das Gebet geht bis zur Decke. Ja, das kann verschiedene Gründe haben, aber ein Grund ist der Schlüssel. Sie wenden den Schlüssel nicht an. Vers 14, opfere Gott Dank. Bezahle deine Gelübde, tu, was du ihm versprichst. Und dann rufe mich an, in der Not. Und ich will dich erretten. Das ist einfach ein Beispiel. Zurück zu Habakuk. Er musste auch dieses Dennoch, was er ja am Schluss seines Buches so wunderbar predigt, er musste etwas finden, er musste einen Schlüssel finden, um dieses Dennoch zu aktivieren. Und er findet ihn auch. Schlagen Sie mit mir auf, Habakuk 2, Vers 4. Da heißt es, siehe, wer halsstarrig ist, der wird keine Ruhe in seinem Herzen haben. Und komme ich noch darauf zurück nachher. Und dann kommt der Schlüssel. Der Gerechte aber wird seines Glaubens leben. Das ist der Schlüssel. Und wir werden das jetzt untersuchen. Sie werden sehen, der Habakuk hatte das nicht von Anfang an. Im Gegenteil. Aber hier kommt der Schlüssel, den Gott ihm gibt. Ja? Gott spricht hier. Der gerecht wird seines Glaubens leben. Es ist interessant, dieses Wort kommt im Neuen Testament dreimal vor, wird dreimal erwähnt. Ich sage es Ihnen, Sie können es nachlesen. Römer 1, Vers 17 zitiert Paulus dieses Wort, der Gerechte wird aus Glauben leben. Dann Galater 3, Vers 11, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und dann Hebräer 10, 38, mein Gerechter aber wird aus Glauben leben. Also es wird dreimal zitiert im Neuen Testament. Ich sage es Ihnen jetzt einfach direkt, nehmen Sie das doch zu Herzen. Nur durch diesen Schlüssel wird das dennoch zu einem dennoch. Sonst ist es tot. Wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist. Ja? Dass er ein Vergelter ist, denen, die ihn suchen. So wird das dennoch ein dennoch. Die Zuflucht bei dem alten Gott, sie ist da. Wir finden sie nur mit diesem Schlüssel. Durch den Glauben. Wer zu Gott kommen will, muss glauben. Und schauen Sie, dann ist das uns immer zur Verfügung. Dieses Dennoch, diese Zuflucht bei dem alten Gott. Römer 8, Vers 37. In dem allen überwinden wir weit um deswillen, der uns geliebt hat. Das ist eine kleine Schilderung über das Dennoch des Glaubens. Ja, unser Kleinglaube. Leiden Sie auch darunter? Ja, jetzt reden wir aber nicht über Kleinglaube oder Unglaube. Wir reden jetzt noch über einen anderen Grund, der bis heute in unserer Zeit das Dennoch in manchen Christen verdunkeln lässt oder anders gesagt die Stätte der Zuflucht vor ihren Augen verbirgt. Da gibt es einen triftigen Grund. Wir haben es nicht, das Dennoch. Und zwar geht es um den Punkt, und ich erwähne den jetzt, weil eben das auch Habakuks Problem war, dass wir Gläubige nicht wollen und können glauben, dass Gott, der Herr, das Negative in der Welt und in unserem Leben zulässt. Und dass er sogar öfters das Negative verwendet, braucht zu seinem Zweck. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mancher Christ heult heute mit den Wölfen. Ja, dass wir sagen, ja, das ist ja so schlimm in dieser Welt. Und wie kann das denn? Wie ist das möglich? Und Gott, wo bist du denn? Ja, warum kann das alles passieren? Und schauen Sie, Habakuk hatte genau das Problem. Und das hat das dennoch verdunkelt in seinem Leben. Er sah es nicht. Eine Zuflucht ist der alte Gott. Verdunkelt. Man sieht sie nicht. Warum? Da ist das große Fragezeichen. Das Negative in dieser Welt. Warum ist es da? Warum greift Gott nicht ein? Und schauen Sie, das war Habakuks Problem. Seine erste Frage war die, warum unternimmt Gott nichts gegen das Böse? Schauen Sie nach, schlagen Sie nach Habakuk 1, 2 bis 4. Warum unternimmt Gott nichts gegen das Böse? Herr, wie lange soll ich schreien und du willst nicht hören? Wie lange soll ich zu dir rufen über Frevel und du willst nicht helfen? Warum lässt du mich Mühsal sehen und siehst dein Jammer zu? Raub und Frevel sind vor mir, es geht Gewalt über Recht. Das Gesetz ist ohnmächtig, keine rechte Sache kann gewinnen. Der Gottlose übervorteilt den Gerechten, es ergehen verkehrte Urteile. Hören Sie den Habakuk, wie er das sagt? Herr, warum? Warum unternimmst du nichts gegen das Böse? Und wissen Sie was? Diese Frage hat in seinem Leben das dennoch verdunkelt, anfänglich. Und seine zweite Frage war die, Herr, wie lange noch duldest du es, dass die Chaldäer, dieses heidnische Volk, als Zuchtrute gebraucht werden gegen dein Volk Israel? Wie lange dürfen die Chaldäer dein Volk plagen, züchtigen, schlagen? Das können Sie nachlesen, Kapitel 1, Habakuk, Abvers 12. Aber du, Herr, mein Gott, mein Heiliger, der du von Ewigkeit her bist, lass uns nicht sterben, sondern lass sie uns, o Herr, nur eine Strafe sein. Und lass sie, o unser Gott, uns nur züchtigen. Deine Augen sind rein, dass du Übles nicht sehen magst. Und dem Jammer kannst du nicht zusehen. Warum siehst du denn den Räubern zu? Hä? Hört ihr? Und schweigst, dass der Gottlose verschlingt den, der frömmer ist als er. Und lässt es die Menschen gehen wie Fische im Meer, wie Gewürm, das keinen Herrn hat. Sie ziehen alles mit dem Hamen und fangen es mit dem Netze und sammeln es in ihrem Garn und sie freuen sich und sind fröhlich. Darum opfern sie ihrem Netz, räuchern ihrem Garn, weil sie dadurch fett geworden sind. Sollen sie ihr Netz immer da auswerfen? Sollen sie nicht endlich aufhören, Völker zu erwürgen? Also, das sind die Fragen des Habakuk. Warum unternimmt Gott nichts gegen das Böse? Warum dürfen nicht Chaldäer einfach tun, was sie wollen? Dies ist unbegreiflich für Habakuk und es ist auch heute unbegreiflich für viele Christen. Denn heute stellt man sich immer mehr die Frage, was hat Gott denn eigentlich mit dem Bösen zu tun? Ich meine, wenn er das alles zulässt, wenn das alles da ist, hat er etwas damit zu tun, ja oder nein? Was hat er mit dem Bösen zu tun, mit dem Negativen? Und hier muss ich Sie vielleicht ernüchtern. Gott, der Herr, und das klingt vielleicht negativ, aber es ist so, hat sehr wohl mit dem Bösen zu tun, mit dem Negativen zu tun. Die Bibel ist darin überdeutlich. Da gibt es 3 Stellen im Alten Testament, wenn ich Ihnen die lese. Und wenn wir dann Amen sagen würden, Sie würden geknickt nach Hause gehen. Sie würden sagen, ist das das Evangelium? Aber es steht so geschrieben, wie ich es Ihnen jetzt vorlese. Ich zitiere das kurz. Ja, wir müssen nicht alles aufschlagen. Amos 3, Vers 6. Ist etwa ein Unglück in der Stadt, das der Herr nicht tut? Ja? Oder Jesaja 45, 7. Gott sagt, der ich das Licht mache und schaffe die Finsternis, der ich Frieden gebe und schaffe was? Unheil. Ich bin der Herr, der dies alles tut. Wieder, er tut es. Und noch eine andere Stelle, eine dritte Klagelieder 3, 37, 38. Wer darf sagen, dass solches alles ohne des Herrn Befehl geschieht? Und dass nicht Böses und Gutes kommt aus dem Munde des Allerhöchsten. Das sind Aussagen, nicht wahr? Wie ist das möglich? Wie kann das? Gott tut das Böse. Gott schafft das Unheil. Wie ist das möglich? Ja, der Sache müssen wir jetzt auf den Grund gehen, denn meine Brüder und Schwestern, das ist heute, bis in unsere Zeit, bei vielen Gläubigen die Antwort, weshalb es dennoch des Glaubens nicht mehr da ist. Die Zuflucht bei dem alten Gott, nur noch verschwommen. Warum? Sie kritisieren Gott. Insgeheim, im Herzen. Sie sagen, Herr, was ist denn los? Warum greifst du nicht ein? Warum kann das alles geschehen? Und da muss ich Ihnen sagen, Gott hat sehr wohl mit dem allen zu tun. Mit dem Negativen. Wir untersuchen das. Aber zuerst eine Aussage, die scheinbar das, was wir jetzt gelesen haben, völlig widerspricht. Und das ist Jakobus. Was sagt Jakobus über das Böse und über Gott, den Herrn? Er sagt das so, Jakobus 1, Vers 13. Niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht niemand. Und jetzt fängt unser Hirn an zu arbeiten und wir sagen, das widerspricht sich ja völlig. Amos, die Klagelieder, Jesaja, ich schaffe das Unheil, ich tue es, ja. Das Böse, es kommt auch von Gott. Und Jakobus sagt, stimmt nicht. Was ist da los? Ja, schauen Sie mal an, was Jakobus sonst noch sagt, ja, in dieser Stelle. Man muss auch immer den Kontext lesen. Jesaja, Jakobus 1, Vers 13 bis 15. Niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde. Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht niemand, sondern ein jeglicher wird versucht, wenn er von seiner eigenen Lust gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Lust empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Also, knallhart. Was sagt er? Es gibt Katastrophen in unserem Leben. Er sagt das zu Gläubigen, ja? Es gibt Katastrophen in unserem Leben wegen unseren Sünden. Können Sie sich erinnern, schon länger her, ich habe über Hosea gepredigt, haben wir darüber gesprochen. Folgen von Sünden. Sie sind da. Und deshalb sagt Jakobus in Vers 16 dann auch noch, irret nicht, liebe Brüder, irret nicht. Und schauen Sie die Stelle in Klagelieder, ja, die ich Ihnen vorhin gelesen habe. Das geht ja noch weiter. Also ich habe Ihnen gelesen, Klagelieder 3, 37. Wer darf sagen, dass solches geschieht ohne des Herrn Befehl, dass nicht Böses und Gutes kommt aus dem Munde des Allerhöchsten? Und jetzt sagt er in Vers 39, und das gehört dazu, was murren denn die Leute im Leben? Ein jeder murre wieder seine Sünde. Also auch hier Klagelieder. Sünde, Unheil. Und Jeremia sagt hier ganz klar, klag doch nicht über Gott, klag über deine Sünde. Sie ist der Ursprung. Ja, straft Gott mich denn sofort nach jeder Sünde? Nein, nein. Aber es gibt da ein Gesetz in der Bibel. Wissen Sie, wie das lautet? Was der Mensch sät, das wird er ernten. Schauen Sie, das habe ich Ihnen damals gesagt. Nicht Gott straft mich wegen meiner Sünde. Ich bestrafe mich selbst durch das, was ich tue. Es hat Folgen. Ich sehe etwas. Es wächst etwas. Und das ist das, was mich dann bedrückt. Das ist das Unheil, was aus meiner Sünde emporwächst. Und deshalb muss ein Kind Gottes, wenn es merkt, oh, ich habe gesündigt, es muss schnurstracks zu Jesus gehen und seine Sünden bekennen. Wissen Sie warum? Damit das Unheil nicht wachsen kann. Da macht der himmlische Gärtner die Sense drüber und weg damit. Aber wenn Sie mit einer Sünde leben, wenn Sie bewusst mit einer Sünde leben, jetzt, diese Tage, und Sie gehen aus und ein, zu Hause und hier, und Sie bekennen es nicht, dann wächst irgendwo, wächst etwas Unheil. Was der Mensch sät, wird er ernten. Aber gehen wir noch einmal zurück zu diesen Aussagen, die uns vielleicht nach wie vor Probleme bereiten, die wir gelesen haben. Der Herr tut das Unglück. Also ist nicht ein Unglück in der Stadt, das der Herr nicht tut. Er schafft Finsternis, er schafft Unheil. Böses kommt aus dem Munde des Allerhöchsten. Das sind doch nach wie vor Aussagen, sie bedrücken uns. Wie müssen wir das verstehen? Das ist ein Geheimnis, ich versuche es Ihnen zu erklären. Sie müssen festhalten, bitte, das ist sehr wichtig. Gott ist nie der Ursprung des Bösen. Ist das klar? Nie. Der Ursprung, das Böse, beginnt nicht bei Gott. Damit hat er nichts zu tun. Aber Gott kann das Böse verhindern. Oder er lässt es einfach durchgehen. Verhindert er das Böse nun nicht in dieser Weltgeschichte, in ihrem Leben vielleicht, verhindert er es nicht, dann ist das, ich sage es mal menschlich, ein und dasselbe, als ob er es tut. Er schafft es. Er richtet das Unheil an. Aber damit ist er nie der Ursprung des Bösen. Er ist nicht der Verursacher des Bösen. Verstehen Sie? Ich gebe Ihnen hier ein Beispiel aus der Bibel. Ja? Die Bücher Samuel und die Bücher Chroniken und Könige, vor allem die Bücher Samuel und Chroniken, sie haben mehr oder weniger denselben Inhalt. Es gibt Unterschiede. Die Unterschiede, die sind die Dinge, womit sie sich ergänzen. Ja? Das ist wie eine Erklärung. Die Bibel widerspricht sich nicht, sie ergänzt sich. Und da gibt es in einer bestimmten Geschichte gibt es einen gewaltigen Unterschied zwischen dem Buch zwischen dem ersten Buch Samuel und dem ersten Buch Chroniker. Und das ist nämlich die fatale Sache der Volkszählung. Kennen Sie die Geschichte? Da kam eine große Katastrophe über Israel. Jetzt schlagen Sie mal auf 2. Samuel. 2. Samuel 24, Vers 1. Der Zorn des Herrn ergrimmte abermals wieder Israel und er reizte David wieder sie, dass er sprach, geh hin, zähle Israel und Juda. Aha. Da haben wir es. Gott ist schuld. Gott ist der Verursacher. Gott hat ja hier den David dazu gebracht, die Volkszählung durchzuführen. Und dann ist auch Gott schuld an der Pest, die damals kam. Sie wissen, es kam eine ganz schlimme Pest, Vers 15. Das ist erschütternd. Also ließ der Herr Pestilenz in Israel kommen und so weiter. Es sind viele gestorben. Gut, können wir sagen, hier steht schwarz auf weiß. Wer ist der Verursacher? Gott, der Herr. Ja, Sie müssen solche Dinge nachschlagen. Wo steht das auch noch geschrieben? Auch die Evangelien. Sie müssen die Evangelien miteinander lesen. Die Synopsis der Evangelien, ja. Wie sagt das Matthäus? Wie sagt das Lukas? Und so weiter. Finden wir sehr interessante Dinge. Dieselbe Geschichte jetzt. In 1. Chroniker Kapitel 21. 1. Chroniker 21, Vers 1. Und der Satan stand wieder Israel und reizte David, dass er Israel zählen ließ. Inwieweit war Gott der Herr der Verursacher dieser Volkszählung und dann auch der Pest? Inwieweit hat er dieses Unheil geschaffen, getan? Inwieweit? Das ist ganz deutlich. Der Verursacher dieses Bösen war der Böse. Er heckt sich das alles aus. Was Sie in dieser Welt hier sehen, das hat nicht Gott getan. Das hat er ausgeheckt, der Böse. Aber Gott hat es zugelassen. Und insoweit hat er es dann auch getan. Denn es gibt nur einen, der das Unheil stoppen kann, bremsen kann. Das ist Gott, der Herr. Nur er kann sagen, stopp, nicht weiter. Er tut es nicht. Er lässt es einfach durchgehen. Und dann ist es, wie wenn er das Böse selber geschaffen hat. Aber vergessen Sie das nicht, Brüder und Schwestern. Der Gedanke dieses Bösen entstammt nicht bei Gott, sondern beim Bösen. Hiob, Sie kennen doch Hiob. Wer hat sich das alles ausgedacht? Hiob, seine Kinder muss er verlieren, seine Gesundheit, sein Hab und Gut. Wer ist der Initiator? Der Böse. Wer hat grünes Licht gegeben? Gott, der Herr. In diesem Sinne hat er es getan. Und schauen Sie, damit hatte Habakuk Probleme. Und heute haben Christen damit Probleme. Und Habakuk kam deshalb so am Anfang seines Buches, kam er nicht zu diesem Dennoch des Glaubens. Das kam erst am Schluss. Und er hatte Probleme. Aber wissen Sie, ich möchte jetzt kurz noch über einen Punkt sprechen. Den muss ich jetzt hier einfügen. Tut Gott, der Herr, je etwas ohne Grund? Was meinen Sie? Natürlich nicht. Er tut nie etwas ohne Grund. Bei Habakuk damals, was sich da ereignet hatte, womit Habakuk Probleme hatte, das war ein Strafgericht. Es musste so kommen. Es musste so kommen. Können Sie nachlesen. Die Volkszählung unter David, das war eine direkte Folge des Zornes Gottes. Gott war zornig auf Israel. Dann kam die Volkszählung. Das habe ich Ihnen vorgelesen. Der Zorn des Herrn entbrannte gegen Israel. Und dann kam die Volkszählung. Also da war etwas. Es kam nicht einfach so. Und bei Hiob, das wissen wir, was war der Grund dieses schrecklichen Leidens? Hier ging es um die Ehre Gottes. Das war ein ganz besonderer Grund. Gott tut nie etwas ohne Grund. Und deshalb will ich noch einmal erinnern an die Klagelieder, wo geschrieben steht, Böses kommt aus dem Munde des Allerhöchsten. Ja, warum denn? Warum denn? Ja, Jeremia sagt es uns. Wegen der Sünde. Böses und Gutes kommt aus dem Munde des Allerhöchsten. Und dann kommt die Erklärung. Was murren die Leute in ihrem Leben? Jeder murre wieder seine Sünde. Der Allerhöchste hat das Böse nicht ausgedacht. Er hat das zugelassen. Schuld sind eure Sünden. Ja, und wissen Sie, das ist jetzt der Punkt, womit auch Gläubige heute es einfach manchmal schwer haben. Die Ungläubigen, die Welt, das ist ganz klar. Wenn man versucht, jemand anzusprechen über Gott, über Jesus Christus, oftmals kommt dann dieses Argument, ja, Moment mal, wenn es einen Gott der Liebe gibt, warum gibt es so viel Krieg und so weiter und so weiter und so weiter. Und da ist man schon fast mundtot, man kann nichts mehr sagen. Das ist immer das gleiche Argument. Aber Gläubige sind manchmal auch so. Manche Gläubige, vielleicht nicht laut, aber in ihrem Herzen sagen sie es. Ja, warum lässt Gott denn das zu? Was ist der Grund? Aber gerade wir Gläubige sollten wissen, und ich muss Ihnen das sagen, was die Bibel sagt. Wer Unrecht sät, wird Unglück ernten. Und Paulus lehrt das im Neuen Testament. Galater 6, Vers 7 und 8. Ehret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sät, wird er ernten. Wer auf sein Fleisch sät, wird von dem Fleisch Verderben ernten. Wer auf den Geist sät, wird von dem Geist ewiges Leben ernten. Das ist ein Gesetz, das ist einfach da. Hosea, darüber haben wir gesprochen. Hosea sagt es so, Hosea 10, Vers 13 und 14. Ihr pflügt Böses, ihr erntet Übeltat, ihr esset Lügefrüchte. Warum? Weil du dich verlässest auf deinen Weg. Sünde. Ja? 6000 Jahre oder schon mehr hat der Mensch Unheil gesät. Ich sage jetzt einmal allgemein, der Mensch, Unheil gesät, Sünde gesät, Zwietracht, Streit und so weiter und so weiter. Das haben wir gesät als Mensch, ja. 6000 Jahre, die Früchte sind da. Das wächst in allen Ecken und Enden. Die Katastrophen, das ist eine Saat, die wir heute ernten, bitte. Ja, aber Gott könnte das doch verhindern. Nein, er verhindert es nicht. Wohl hat er seinen Sohn gesandt, Jesus Christus, auf dass alle, die an ihn glauben, die werden diesem ganzen Schlamassel einmal wegentrückt, kommen raus. Aber die Welt ist verloren. Die Welt geht unter. Die Welt erntet, was der Mensch gesät hat. Und dazu gehören alle Menschen. Ich hoffe, dass das soweit klar ist. Wissen Sie, das allgemeine Verderben in der Welt, auch der Abfall in der Gemeinde, unterschätzen Sie das nicht, der Abfall in der Gemeinde, das hat schlimme Folgen. Und der Abfall ist heute da, zum Teil manchmal sehr gravierend. Da gibt es innerhalb der Gemeinde Jesu Auswüchse in Bezug auf die Sünde der Hurerei. Man kann nur staunen. Gott lässt sich nicht spotten, was der Mensch sät, das wird er ernten. Also, es ist kein Wunder, dass das alles da ist. Und ganz persönlich in Ihrem Leben, es ist kein Wunder, wenn da manches schief läuft, wenn Sie sich erlaubt haben, mit einer Sünde herumzulaufen. Sie tragen eine Hypothek, die muss weg, die muss abbezahlt werden. Jesus hat sie bezahlt, aber sie müssen sie ihm bringen. Aber jetzt noch etwas Positives. Diese ganze Entwicklung heute, der Abfall, die Welt, das Böse, das Negative, Gott verhindert das nicht, er tut es. Ja. All das ist natürlich für uns auch eine fantastische Botschaft. Welche Botschaft? Dass Jesus bald kommt. Wie schlimmer das alles wird, wie schrecklicher das alles wird, wie elender wir uns vielleicht fühlen in dieser Welt, je mehr wissen wir, Jesus Christus kommt bald. 2. Thessalonicher 2, Vers 3. Lasst euch von niemandem verführen, in keinerlei Weise. Zuvor muss der Abfall kommen, der Mensch der Bosheit offenbart werden, der Sohn des Verderbens. Das muss kommen, lehrt die Bibel. Und Jesus sagt es auch in anderen Worten, Matthäus 24, 6 und 7. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Seht zu und erschreckt nicht. Das muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Es wird sich ein Volk gegen das andere erheben. Ein Königreich gegen das andere. Es werden Hungersnöte sein, Erdbeben hier und dort. Jesus sagt, das muss geschehen. Das sind die Wehen vor dem Kommen des Herrn, vor der Wiederkunft des Herrn. Also, das sollten Sie mitnehmen als Trostbotschaft. Entsprechend das Böse wächst in der Welt, wächst auch unsere Erwartung auf das baldige Kommen des Herrn Jesus. Und nehmen Sie das mit, Katastrophen in dieser Welt, vielleicht Katastrophen in Ihrem Leben. Es ist nicht immer so, aber meistens können wir die Ursache finden in unserem eigenen Leben. Es muss nicht immer so sein, ja. Und Gott, der Herr, kann das, was heute geschieht in dieser Welt, kann er nicht verhindern. Das tut er nicht. Er schafft das Unheil. Er tut das Unglück, Amos. Es ist da. Er lässt es zu. Das heißt, er tut es. Aber er ist nicht die Ursache des Bösen. Oh, bitte. Ja, jetzt zurück zu Habakuk. Was jetzt tun in dieser schwierigen Lage, in dieser schwierigen Zeit? Ja, ich muss jetzt schon langsam da zum Schluss kommen, obwohl es jetzt um das Wichtigste geht. Was ist zu tun? Jetzt gehen wir zurück zu Habakuk. Ja? Also er sah ja anfänglich keinen Ausweg. Habakuk 1, Vers 3 und 4, schlage mir das noch einmal auf. Warum lässtest du mich Mühsal sehen, sagte er. Und siehst dem Jammer zu, Raub und Frevel sind vor mir, es geht Gewalt über Recht, darum ist das Gesetz ohnmächtig. Die rechte Sache kann nicht gewinnen, der Gottlose übervorteilt den Gerechten. Es ergehen verkehrte Urteile. Herr, warum, was muss ich tun? Aber dann kommt Gott der Herr und er gibt ihm die Antwort. Und das ist die Antwort auch für Sie heute. Er gibt was? Er gibt Habakuk einen Schlüssel in die Hand. Was für einen Schlüssel? Er gibt ihm den Schlüssel in die Hand, dass der Habakuk zu diesem herrlichen Dennoch kommt, das er am Schluss seines Buches verkündigt, das er jetzt noch nicht hat. Aber Gott, der Herr, gibt ihm diesen Schlüssel jetzt. Und Habakuk bekommt dieses befreiende Dennoch. Sehen Sie keinen Sinn mehr, meine Brüder und Schwestern, im Ergehen dieser Welt, vielleicht das Dorf, wo Sie wohnen, Ihr Arbeitsplatz, sehen Sie keinen Sinn mehr, ist alles so verknotzt, schwierig. Hören Sie gut zu. Habakuk wartet jetzt auf eine Antwort, nachdem er mit dem Herrn gerechnet hat. Ja, er wartet. Es steht hier, Kapitel 2, Vers 1. Habakuk sagt, hier stehe ich nun, sagt er. Hier stehe ich nun und trete auf meine Feste und schaue und sehe zu, was mir gesagt wird. Ja, was die Antwort ist auf mein Rechten. Also, er wartet jetzt auf die Antwort des Herrn. Und nun kommt die Antwort. Die Antwort Gottes, Vers 2 und 3. Der Herr antwortete mir, dem Habakuk. Schreibe das Gesicht, male es auf eine Tafel, dass es lesen könne, wer vorüberläuft. Die Weissagung wird noch erfüllt werden zu seiner Zeit und wird endlich frei an den Tag kommen und nicht ausbleiben. Ob sie aber verzieht, so harre ihre, sie wird gewiss kommen und nicht verziehen. Gott sagt mit anderen Worten Folgendes. Habakuk, nimm zur Kenntnis und bitte schreib das sogar auf. Das, was jetzt ist, das ist nun einmal so. Das kann nicht anders. Aber sei versichert, Habakuk, es kommt anders. Das heißt, die Weissagung zum Guten, das Eingreifen Gottes, es wird sich erfüllen, aber nicht so, wie du denkst, Habakuk. Nein, das Unheil geht seinen Lauf. Aber die Weissagung wird sich erfüllen. Auch wenn es jetzt noch einige Zeit dauert und du siehst es nicht, aber Habakuk, es kommt. Gut, ich werde eingreifen. Und jetzt die Frage, wie soll Habakuk sich jetzt in der Zwischenzeit verhalten? Was muss er jetzt tun? Was muss er tun? Es gibt zwei Antworten. In der Lutherbibel stehen die ganz deutlich. Ja? Vers 4, die erste Antwort, Vers 4, den ersten Teil. Wer halsstarrig ist, wird keine Ruhe in seinem Herzen haben. Das heißt, wer dabei bleibt, Gott die Schuld zu geben. Herr, warum? Warum lässt du das zu? Warum ist so viel Negatives? Warum geht die Welt dem Abgrund entgegen? Und so weiter und so weiter. Gott sagt, wer so bleibt, wer diese Halsstarrigkeit behält, der wird nicht ruhig werden. Und wissen Sie, hier haben Sie die Antwort, warum Sie vielleicht so unruhig sind. Unruhig sind. Da ist diese Halsstarrigkeit, dieses Rebellieren gegen Gott. Das nicht akzeptieren, dass der Mensch sät, was er erntet. Und Gott sagt, Habakuk, wenn du so bleibst, wie du bist, kommst du nicht zum Dennoch des Glaubens. Merkt ihr das? Und da kommt die zweite Antwort, auch in Vers 4. Da heißt es, der Gerechte aber wird seines Glaubens leben. Das heißt, der Glaube ist für den Gerechten. Das ist der, der an Gott glaubt. Neutestamentlich gesagt, der gerecht gemacht ist in Christus. Der Glaube ist für ihn. Was? Was? Der Schlüssel. Zu was? Zu diesem herrlichen Dennoch, zu dieser Zuflucht bei dem alten Gott. Ungeachtet, dass die Welt im Sterben liegt, und sie liegt im Sterben, ungeachtet, dass so viel Schlimmes da ist, ungeachtet dessen, haben wir Kinder Gottes diesen Schlüssel bekommen. Und den dürfen wir anwenden. Der Schlüssel heißt Glaube. Glaube an einen Gott, der schlussendlich alles wohl hinausführen wird in ihrem Leben, auch mit Israel. Verzweifeln Sie auch manchmal in Bezug auf Israel, dass man sich fragt, wie muss das alles noch weitergehen? Was muss noch geschehen? Nehmen Sie den Schlüssel Glauben. Gott hat es gesagt, er kommt zum Ziel. Er wird es wohl hinausführen mit Israel. Er wird es wohl hinausführen mit der Gemeinde Jesu. Er wird es wohl hinausführen mit Ihnen, auch wenn jetzt alles drüber und drunter geht. Wenden Sie diesen Schlüssel an. Der Schlüssel heißt Glaube. Der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Für Sie und für mich gibt es die Zuflucht bei dem alten Gott. Die Zuflucht ist da. Trotz dieser schrecklichen Dinge, die da sind in dieser Welt und vielleicht in unserer Familie sogar. Gott hat alles noch in seiner Hand. Glauben Sie es. Er kommt zum Ziel. Glaube. Welcher Glaube? Der Glaube an Christus und sein baldiges Wiederkommen. Eine der besten holländischen Übersetzungen, die übersetzt Habakuk 2, Vers 3 so, ja. Ich zitiere das jetzt. Habakuk 2, Vers 3 nach einer sehr guten holländischen Übersetzung. Ich habe es natürlich wieder ein bisschen verdeutscht. Da heißt es so. Die Verheißung wird noch bis zu einer bestimmten Zeit warten. Dann wird sie zuletzt hervorbrechen. Er wird sie hervorbringen. Und er wird nicht lügen. So er verzieht, er mit groß geschrieben, so er verzieht, erwarte ihn, ihn groß geschrieben. Denn er wird gewiss kommen, er groß geschrieben. Er wird nicht zurückbleiben, er groß geschrieben. In dieser Übersetzung bezieht sich die Erfüllung der Weissagung auf eine Person, auf wen? Auf Christus. Und das ist der Schlüssel des Glaubens. Den müssen Sie anwenden, und meine Brüder und Schwestern. Dann kommen Sie zu diesem herrlichen Dennoch des Glaubens. Und dann ist so ein Wort, Zuflucht ist bei dem alten Gott, ist eine Realität. Aus Glauben durch Christus habe ich Gemeinschaft mit dem Vater. Zuflucht ist bei dem Gott der Urzeit. Und das heißt so schön im Neuen Testament, der Vater zieht zum Sohne und andersrum, niemand kommt zum Vater durch den Sohn. Der Vater bringt mich zum Sohn, der Sohn bringt mich zum Vater. Kolosser. Euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Das ist der Schlüssel. Glaub an diese Wahrheit. Glauben Sie es? Wie verzwickt Ihr Leben auch aussieht, vielleicht geschäftlich geht es gar nicht gut, auch in der Familie vielleicht Probleme. Wie verzwickt das alles auch aussieht, glauben Sie es? Zuflucht ist bei dem alten Gott. Aber Sie müssen aufhören, was Habakuk gemacht hat am Anfang. Er ist Gott entgegengetreten und hat gesagt, Herr, warum? Das kann doch nicht sein. Warum tust du das, Herr? Und dann sagt er sogar noch, ich stehe hier und ich warte jetzt auf die Antwort, aber Gott ist gnädig und er gibt ihm die Antwort. Und er sagt, Habakuk, pass auf, wenn du so weitermachst, wenn du so halsstarrig bleibst, dann wird die Unruhe dich immer mehr erfüllen. Wenn du aber diesen Schlüssel jetzt anwendest, den ich dir gebe, der Schlüssel heißt Glaube. Glaube, dass ich alles im Griff habe. dass ich kommen werde, dass ich alles ändern werde. Wenn du das glaubst, dann wirst du in der Zwischenzeit, wirst du froh und frei leben. Und der Habakuk hat es verstanden, denn er kommt dann eben in Kapitel 3, Vers 17, kommt er zu seiner besten Predigt, die dieser Mann gehalten hat in seinem kurzen Buch. Und die lese ich noch einmal zum Abschied. Habakuk 3, Vers 17. Ich lese sie in der Menge Bibel. Wenn auch der Feigenbaum nicht zur Blüte kommt und die Reben keinen Ertrag geben, der Trieb des Ölbaums fehlschlägt, die Felder keine Nahrung liefern, das kleine Vieh aus den Hürden verschwunden ist und keine Rinder in den Stallen stehen, so will ich dennoch frohlocken im Herrn. Wir jubeln im Gott meines Heils. Zuflucht ist da bei dem alten Gott. Es geht nur um die Frage, ob Sie den Schlüssel anwenden möchten, ja oder nein. Möchten Sie das? Der Herr segne Sie. Amen.
Sie hörten soeben eine Sendung vom Missionswerk Mitternachtsruf auf Radio Neue Hoffnung. Marcel Malgo sprach in seinem Mehrteiler über die Geborgenheit, die wir bei Gott haben dürfen, in einem ersten Teil zu Ihnen zum Thema Zuflucht ist bei dem alten Gott. Möchten Sie die anderen Botschaften dieser Predigtserie ebenfalls hören? Sie können bei uns einzeln als übliche CDs oder alle zusammen auf einer MP3-CD bestellt werden. Falls Sie noch Fragen haben oder seelsorgliche Hilfe wünschen, bitten wir Sie herzlich, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Sie finden uns im Internet unter www.mnr.ch. Ich wiederhole, www.mnr.ch. Anschließend an diese Sendung haben wir noch wichtige Informationen für Sie bezüglich Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten. Bleiben Sie also bitte dran!
Hier ist gut sein, wo kein Feind mehr kann schauen. scheiden.